Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast mit Dominik Becker.
Und ich habe so richtig Bock auf diese neue Folge, weil ich mich über meinen Gast so sehr freue. Ihr kennt ihn alle, seine Stimme kennt ihr und liebt ihr zum Teil. Gesehen habt ihr ihn sowieso auf irgendeiner Karnevalssitzung, bei Jeck im Sonnesching, bei Konzerten im Tanzbrunnen oder irgendwo auf einem kölschen Konzert bei uns im Rheinland. So klingt er.
So lang beim Lami, die Lichter noch brennen, nix dabei. Nur uns zwei, mir hilfe auf zum Wolkeplatz.
So kennt ihr Mike Krämer als Musiker, als die Stimme der Band Milieu, für viele immer noch die Stimme. Aber Mike ist seit ein paar Jahren nicht mehr der Frontmann der Band, sondern nur noch Freund, Ideengeber, Texter, Musiker. Aus gesundheitlichen Gründen hat er sich damals zurückgezogen, wollte ein bisschen ruhiger machen. Wie geht es Mike heute? Hat er seine Entscheidung bereut? Was macht Mike jetzt eigentlich? Kleiner Spoiler, ihm wird auf jeden Fall mal nicht langweilig, der hat ganz gut zu tun. Aber erstmal alles von vorne. Lieber Mike, schön, dass du Teil dieser Kölsch und Jod Folge bist. Hallo.
Ja, hi und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Wie geht's dir?
Tatsächlich sehr gut. Also ich habe, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viel zu tun. Aber mir geht's gesundheitlich auch wieder viel besser, tatsächlich.
Du bist aus dem Karnevals-Hamsterrad, hohe Taktung in der Session. Ja, wolltest du raus? Aus Gründen. Also erzähl mal, das war einfach nichts mehr.
Ja, ich glaube, für den Karneval muss man wirklich gemacht sein. Und ich habe dann schon relativ früh am Anfang der Karriere gemerkt, dass ich da eigentlich nicht für gemacht bin. Das ging ja dann los, dass wir in der ersten Session hatten wir schon 50 Auftritte und direkt danach hatten wir schon irgendwie 150 oder so. Und am Ende hatten wir fast 200 Auftritte in 2 Monaten. Und das ist natürlich auch körperlich extrem anstrengend. So sehr das auch Spaß macht, den Leuten da Musik zu spielen auf der Bühne, aber so anstrengend ist das dann natürlich auch. Und ich habe seit über 20 Jahren so eine chronische Darmerkrankung. Schon damit lebe ich einfach. Und ich habe gemerkt, dass das einfach nicht so kompatibel war. Also ständig dann halt körperlich beeinträchtigt zu sein und trotzdem aber 110% zu geben, das hat mich langfristig aufgefressen.
Dafür hast du es aber relativ lang durchgezogen, oder?
Ja, das stimmt. Ich muss sagen, Milieu ist ja mitunter auch mein Baby. Ich war von Anfang an mit dabei und auch immer Ideengeber und so. Und für mich war es tatsächlich sehr, sehr schwer, diesen Schritt zu gehen. Weil ich emotional natürlich sehr an dieser Band hänge und da kann man nicht mal eben sagen, ich bin jetzt raus oder so. Wir hatten nach den Sessionen auch schon 2015, 16 immer wieder so Krisengespräche. Da habe ich den Jungs gesagt, Männers, es tut mir leid, aber ich kann das gesundheitlich nicht so. Wir müssen leider ein bisschen reduzieren. Das haben wir auch gemacht. Da hatten wir so Regeln wie nach 1 Uhr keine Auftritte mehr oder nur maximal 6 Auftritte am Tag und so.
Was natürlich bedeutet, auf dem Bandkonto landet ein bisschen weniger Geld. Die anderen hätten noch 2, 3 Auftritte gekonnt.
Ja klar, auf jeden Fall. Ich war mir dessen auch immer bewusst. Ich war da schon so ein bisschen die Bremse, zumindest nach meinem Empfinden. Die Jungs waren immer super cool damit. Also die haben immer gesagt, ey, wir unterstützen das voll. Und niemand hat irgendwie gemeckert, oh, da verdienen wir aber XY Euro weniger. Es war immer gut, aber ich selber habe halt gemerkt, so die Jungs wollen eigentlich, die haben Bock, die könnten auch mehr und die wollen natürlich auch mehr und ich bin dann halt immer so die Bremse. Und ja, dann kam die Corona-Zeit, die war sowieso eine sehr schwere Zeit für alle Musiker, für uns auch natürlich, kein Live-Geschäft und ja, es war einfach, ja, die Stimmung war schwierig und dann habe ich gesagt, jetzt ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um das Ganze mal umzusetzen.
Also ich habe es gesagt, aus gesundheitlichen Gründen, aber auch natürlich für die Familie, die Frau, die Kids da zu sein einfach.
Ja, genau. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich so in den Jahren davor, vor Corona, immer Januar, Februar in der Zeit kam ich nach Hause, war ein kompletter Zombie. Ich habe mich aufs Sofa gelegt oder ins Bett, habe gepennt und war, wenn ich dann 3, 4 Stunden geschlafen habe, oft schlecht gelaunt und war für die Familie nicht da. Und ich habe gar nicht am Familienleben teilnehmen können, weil ich meistens direkt wieder los musste. Und irgendwie hat mich das auch gestört. Also es waren einfach viele Komponenten, die da zusammenkommen.
Ich höre es raus. War es der richtige Schritt?
Für mich auf jeden Fall, ja. Also ich bereue es absolut nicht. Ich merke, ich kann jetzt meine Zeit viel besser gestalten und einfach in dem Tempo machen, wie ich das gerne möchte. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin, auch wenn das jetzt bescheuert klingt, ich bin gar nicht so die Frontsau. Ich bin gar nicht der Typ, der gerne im Mittelpunkt steht,
ehrlich gesagt. Das finde ich interessant. Da steht jemand jahrelang vorne, wird gefeiert, ist die Stimme, steht da mit seiner Gitarre im Tanzbrunnen, in der Arena, auf den ganz, ganz vielen Veranstaltungen bei uns im Rheinland. Und der sagt, Ich will das gar nicht.
Ja, ich bin da reingerutscht, muss ich sagen. Also wir hatten vorher auch schon Bands in verschiedenen Konstellationen, auch mit Nils und Max zum Beispiel war ich in einer Band. Und da war ich eigentlich immer der Schlagzeuger oder ich habe mal E-Gitarre gespielt, ein bisschen Background-Gesang, aber ich war nie vorne der Frontmann. Und ich bin bei Milieu nur der Frontmann geworden, weil ich der Einzige in der Band war, der Kölsch konnte. Wir haben dann auf einmal Kölsch gemacht und dann, wer singt denn? Keine Ahnung, ja Mike, du bist der Einzige, der Kölsch kann. Also stand ich vorne, habe überhaupt keine Ahnung von irgendwas und war auf einmal der Frontmann.
Vielleicht ist es auch das Problem, dass du Schlagzeug gespielt hast. Micky Nauber, Schlagzeuger. Erich Stockloser, Schlagzeuger. Micky Brühl, Schlagzeuger.
Stimmt.
Fällt dir noch irgendwer ein? Also wenn du Schlagzeuger bist, wirst du immer nach vorne geschubst, offensichtlich.
Ja, vielleicht ist das, ich meine, es ist Fluch und Segen. Ja, wenn man Schlagzeuger ist, ich bin ja auch Musikproduzent, da ist es auf jeden Fall sehr hilfreich, auch Schlagzeuger zu sein, weil ich dann natürlich auch sehr viel schon Rhythmusgruppe arrangieren kann und solche Sachen. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich, definitiv.
Gitarre spielen kann er, Klavier spielen kann er kann singen. Hast du nach deinem Ausstieg und raus aus dem kölschen Wahnsinn, hast du ein bisschen Sehnsucht nach dieser kölschen Welt?
Ja, schon. Ich muss sagen, das Sessionsgeschäft eher weniger, wobei ich es schon natürlich auch immer genossen habe, in der Session unterwegs zu sein. Dieses bunte, laute Sessionsgeschehen ist natürlich irgendwie auch einzigartig in Köln. Da, wo ich ein bisschen wehmütig werde, das sind so die großen eigenen Konzerte. Also Jungs spielen zum Beispiel einmal im Jahr immer im Waldbad hier in Dünnwald. Das ist unsere Hood, da sind wir groß geworden, da haben wir eine große Fanbase. Und da werde ich dann natürlich schon so ein bisschen wehmütig, wenn ich dann sehe, die Jungs stehen da auf der großen Bühne vor dem heimischen Publikum und so. Aber das gehört dazu. Ich meine, es gibt immer, also schwarz und weiß gibt's ja nie in solchen Entscheidungen. Es gibt immer Vorteile, es gibt immer Nachteile und das gehört dann einfach dazu für mich.
Aber das sind jetzt nicht so Momente, wo du sagst, jetzt zweifle ich mein Rücktritt an.
Nein. Es ist ja auch so, dass ich schon ein paar Mal dann einfach mit auf die Bühne gekommen bin für zwei Lieder, habe dann gesungen und zum Beispiel auch bei Kölle singt, beim Björn Häuser war ich in der Arena auf der Bühne und habe mitgesungen und das reicht mir dann auch so. Alle paar Monate mal einen kleinen Gastauftritt und das, dann habe ich auch genug von Bühne.
Du hast das ja eben angesprochen, du bist eigentlich gar nicht der Mensch, der da vorne im Fokus, im Scheinwerferlicht stehen muss oder will. Wie war es trotzdem für dich, raus zu sein? Klar, nach so einer Session geht man dann erstmal in den Urlaub, aber dann trifft man sich wieder, man fängt an zu proben, man fängt an neue Songs zu schreiben. Songs schreiben, Texten und sowas, das machst du jetzt ja mit den Jungs zum Teil auch, aber die ganzen Proben und Vorbereitungen, das bricht weg. Hast du auf einmal gemerkt, hoppala, was ist denn jetzt los?
Hoppala, auf einmal habe ich wieder ganz viel Zeit. Genau. Das ging wirklich nahtlos, dass ich dann andere Beschäftigungen gefunden habe. Ich habe schon auch vorher in den Jahren immer mal wieder für andere Künstler Musik geschrieben. Und das hat sich jetzt für mich so sozusagen ergeben, dass ich gerade im Partyschlagerbereich sehr viel schreibe. Und so habe ich in den letzten Jahren, also nach meinem Ausstieg, sehr, sehr viel Ballermann-Zeugs geschrieben und auch produziert. Unter anderem auch mit Motoris zusammen. Wir haben uns da zusammengefunden als kleines Songwriter-Team, weil wir uns perfekt ergänzen. Und also langweilig wurde mir da nicht, nur der Tätigkeitsschwerpunkt hat sich ein bisschen verlagert.
Ja, und wenn man mal irgendwie eine Instagram-Story von Motoris sieht, irgendwie im Hintergrund sitzt immer ein Mike Krämer rum. Ne?
Ja, das kann durchaus sein, ja.
Ja, der eine oder andere, du hast es angesprochen, der eine oder andere fragt sich, der Junge kann singen, der kann Musik machen, der war erfolgreich, der hat eine Band mit groß gemacht. Was macht Mike Krämer eigentlich so ganz grundsätzlich? Was ist dein Job? Was ist deine Berufsbezeichnung? Bist du Papa, Musikproduzent, alles zusammen wahrscheinlich, oder?
Ja, also genau, das werde ich öfter gefragt und ich muss sagen, so eine genaue Antwort kann ich darauf nicht geben. Ich sage immer, ich kann alles ein bisschen, aber nichts so richtig. So, und also ich habe einfach viele Interessen. Ich habe zum Beispiel auch noch eine Softwarefirma, die läuft auch tatsächlich sehr gut.
Das habe ich zum Beispiel noch nie gelesen, noch nie gehört.
Ja,
Wahnsinn.
Das ist so, also die Leute im Karneval wissen das, aber wir machen damit nicht so große Werbung. Ich habe eine Firma mit dem Markus Walport zusammen gegründet. Das ist der Präsident der Bürgergarde Blau-Gold, der auch jahrelang das Booking für Milieu gemacht hat.
Den hatten wir tatsächlich auch schon hier im Podcast.
Ah ja, okay. Wir haben 2018 eine Firma gegründet, StageTimer heißt die, und wir bieten eine Software an, mit der man die ganzen Buchungen jetzt insbesondere im Karnevalsgeschäft abwickeln kann. Also kann man Termine eintragen, man kann Verträge erstellen, Rechnungen erstellen, man kann die Crew planen, man kann GEMA-Musikfolgen exportieren und all solche Sachen. Und genau, das ist so im Prinzip eine All-in-One-Software-Lösung für das Buchungsgeschäft.
Ja, das ist ja eigentlich schon Hauptjob, oder nicht?
Das könnte ein Hauptjob sein, ja, auf jeden Fall. Es gibt immer mal wieder so Wellen, wo ich sehr viel dafür auch mache. Wir sind tatsächlich in Köln sogar Marktführer mittlerweile. Also die meisten Künstler und Agenturen, großen Agenturen benutzen alle Stagetimer. Und das ist natürlich für uns auch eine große Ehre, dass wir diese Software zur Verfügung stellen. Und damit einher geht natürlich auch eine ganze Menge Verantwortung. Weil wenn da irgendwas passiert und die Software läuft nicht, gut, dann kann halt die ganze Kölner Buchungswelt nicht arbeiten.
Ja, dann ganz wichtig, die Familie, deutlich mehr als früher, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben 2021 auch noch eine Tochter bekommen. Also ich bin jetzt stolzer Papa von 3 Töchtern. Das war tatsächlich für mich auch ein Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich auch mehr für meine Familie da sein. Weil es geht so schnell, dass die groß werden und dann ziehen sie irgendwann aus. Und dann fragt man sich, was habe ich jetzt eigentlich von meinen Kindern gehabt? Oder was haben meine Kinder von mir gehabt? So.
Also du textest, du schreibst, du komponierst, produzierst weiter auch für kölsche Bands. Milieu hast du ja nicht aufgegeben, ne?
Nee, genau. Also bei Milieu bin ich auf jeden Fall noch im Team mit dabei. Nils und ich treffen uns auch wieder fleißig und schreiben Songs.
Liebe Grüße.
Bestelle ich sehr gerne. Genau. Und dann bin ich bei Fiasco auch noch sehr engagiert, so als Produzent. Wir produzieren das meistens zusammen, Daniel und ich, so die Sachen. Und als Songwriter auch, also Mo und ich haben sehr viel, zum Beispiel jetzt für die Höhner haben wir einiges geschrieben, für das neue Album, was jetzt im Mai rauskommt, da sind, glaube ich, 3 Titel von Mo und mir auch, also die haben wir mit Micky zusammengeschrieben, mit Micky Schläger. Genau, also es geht immer weiter, die Ideen sprudeln nach wie vor.
Ja, und dann hast du eben einen Bereich, ein Genre, wie auch immer angesprochen, wird ja in Teilen belächelt, ist aber megamäßig erfolgreich, also Partyschlager, Ballermann-Mucke, mehr oder weniger, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Da bist du jetzt voll im Geschäft.
Da bin ich irgendwie voll im Geschäft, ja, da bin ich auch so reingerutscht. Es hat alles angefangen mit ein Woch lang wach. Die Nummer habe ich 2018 für die Funky Marys geschrieben, mit denen dann zusammen. Oh, 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 oh. Und dann kam der damalige Betreuer von Micky Krause auf mich zu und sagte, ja, hör mal, das wäre doch was für Micky Krause. Da habe ich gesagt, ja, alles klar, gerne. So, und dann ist das Ding durch die Decke gegangen mit Micky Krause, hat dann auch einen Gold Award eingefahren und ist seitdem auch der erfolgreichste Song in puncto Streaming von Micky Krause bis heute. Also das ist durchgehend auf Platz 1.
Schon eine Woche wach, eine Woche wach.
Das heißt, du hast eine goldene Schallplatte zu Hause.
Ich habe eine goldene Schallplatte tatsächlich bekommen vor 2 Jahren. Genau, und daraufhin kamen dann sehr, sehr viele Anfragen. Ey Mike, hier, ich habe hier einen Ballermann-Künstler, kannst du nicht mal einen Song schreiben? Und dann wurde ich eingeladen in Camps, sogenannte Songwriting-Camps von großen Plattenfirmen und so. Und
da ich seh dich da ganz oft, Social Media, da sind dann 15 Leute zusammen, zum Teil auch ja namenhafte Künstler, die man irgendwie in diesem Bereich schon mal gesehen und gehört hat. Und dann macht ihr tagelang was?
Wir schließen uns ein sozusagen und schreiben Songs. Also das ist wirklich das Ziel eines solchen Camps. Man geht morgens ins Studio und schreibt Songs. Manchmal einen am Tag, manchmal 3 am Tag, je nachdem, was so rauskommt. Aber das ist so das Ziel, genau.
Und dann haben die gesagt, du machst doch seit so und so vielen Jahren kölsche Musik. Jetzt ist das nicht mehr im Kölschen, aber du kannst produzieren, musizieren, komponieren und da wollen die dich.
Ja, das ist tatsächlich so. Es gibt sehr, sehr viele Songwriter, auch gute Songwriter, aber die wenigsten von denen können gleichzeitig auch produzieren. Das heißt also, die Ideen, die man im Kopf hat, die Melodien und Texte, die muss man ja irgendwie auch umsetzen in ein Lied, sodass man das Lied dann im besten Falle dem Künstler vorspielen kann und der Künstler sagt, jo, gefällt mir. Und da kommen dann die Produzenten ins Spiel und so einer bin ich dann zum Beispiel. Bin dann auf dem Camp mit meinem Laptop und mit meinem ganzen Equipment, das bringe ich alles mit. Und dann bastel ich, während sich sozusagen die ganze Gruppe die Ideen, die Melodien und Texte ausdenkt, bastel ich das parallel am Rechner zusammen und so, dass wir am Ende ein Demo haben, was wir dann dem Künstler zeigen können.
Das heißt, da geht es dann gar nicht darum, irgendwie live was einzuspielen, sondern das ist dann digitale Arbeit quasi, oder?
Ja, es wird auch live gesungen. Also ich habe immer auch ein Mikro dabei. Wir singen auch schon immer einen sogenannten Guide ein. Das heißt, einer von uns singt dann das, was die Künstlerin am Ende singen soll, schon mal vor. So, dass man sich das vorstellen kann. Das ist dann ein Demo, genau. Also es ist eine Mischung aus digitaler Arbeit, aber auch live gespieltem.
Nenn mal ein paar Namen. Wo steckt überall Mike Krämer mit drin? Dass man mal so eine Vorstellung hat, welchen Ballermann oder welchen Partyschlagersong man sich jetzt oder in naher Zukunft dann mal anhören müsste.
Da sind einige tatsächlich. Also Micky Krause habe ich einiges gemacht. Mit Mo zum Beispiel auch zusammen. Also eine Woche wach natürlich. nie mehr alkoholfreie Getränke.
Ich will nie mehr alkoholfreie Getränke.
Ist auch von uns. Dann kommt jetzt bald eine neue Nummer, Micky Krause und Julian Sommer.
Mit Handwerker?
Der Handwerker ist auch, da bin ich auch mit beteiligt. Also ich habe den nicht alleine geschrieben, aber ich bin einer der Autoren, der mit drin ist.
Und wer Julian Sommer noch nicht gehört hat, das ist so der Newcomer und der Durchstarter der letzten 1, 2, 3 Jahre, ne?
Genau, auf jeden Fall. Julian Sommer sollte auf jeden Fall jedem, der Ballermann-affin ist, ein Begriff sein mittlerweile. Spätestens seit Dicht im Flieger, vor 3 Jahren, glaube ich, war es.
Also so vom Niveau musst du dann aus dem Karneval nochmal zwei Stufen runter oder wie läuft das?
Ja, ich muss sagen, die Texte sind auf jeden Fall primitiver, keine Frage, ne? Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber am Ende ist es ja so, das Ziel dieser Musik ist ja, den Leuten Spaß zu bringen. Das ist ja im Karneval genau das Gleiche. Die Leute im Karneval ist natürlich vom Text her alles ein bisschen mehr emotionaler, ein bisschen mehr, sagen wir mal, Tiefgang sozusagen. Und die Leute wollen vielleicht auch ein bisschen mehr Heimatverbundenheit in den Texten haben. Wobei das in den Ballermann-Songs auch schon ist. Also die Insel spielt schon auch immer eine große Rolle in den Texten. Genau. Aber ja, das ist so am Ende die Quintessenz. Die Leute wollen Spaß haben. Die wollen den für 3 Minuten den Kopf ausmachen und eine gute Zeit haben. Und ob der Text dann Kölsch ist oder eben Hochdeutsch mit einem Ballermann-Text. Am Ende ist das Ziel das gleiche.
Gelingt dir das, diesen Schalter umzulegen vom, naja, du sagst, bei einem Ballermann-Song ist immer was von Wellen, Strand und blauer Himmel und hoch die Tassen. Hier in Köln ist es immer was mit Hetz und Jefüll und rund um den Dom, so, ja, so nach dem Motto. Wie gelingt dir das? Oder ist man da einfach so sehr Profi und so sehr, ja, in seinem Metier, dass das einfach klappt?
Ja, nö, es gibt auch Tage, wo es nicht klappt, wo ich sehr unkreativ bin. Ich finde so für mich, die Kreativität kann ich schwer steuern, aber ich versuche schon immer, mich reinzufühlen. Also das kölsche Publikum ist tatsächlich ein anderes Publikum, wobei es natürlich auch große Überschneidungen gibt im Ballermann und Kölner Karnevalspublikum, aber ich versuche schon so von der Musik her mich reinzufühlen in das, was ich da jetzt schreiben möchte. So oft hilft es mir zum Beispiel auch, bevor ich in so eine Session gehe, dann mir entsprechende Musik anzuhören. Also, keine Ahnung, Songs von Brings und den Föß morgens und dann gehe ich in die Session und habe dann so ein Mindset sozusagen schon. Genau, so bereite ich mich darauf vor.
Wurdest du belächelt, dass du jetzt sowas machst? Also gab's da mal Sprüche?
Nee, es gibt ständig Sprüche. Das Verrückte ist ja, die Leute denken, man muss einfach nur irgendwie ein paar Zeilen über Saufen und was weiß ich und Strand und Palmen schreiben und dann hat man schon einen Ballermann-Hit. Aber ganz so einfach ist es ja nicht.
Erzähl, was ist ein Ballermann-Hit? Jetzt gehen wir mal richtig rein ins Thema.
Das weiß ich leider auch nicht, aber zumindest, also im Kölschen ist es ja so, dass so diese typischen Buzzwords, sag ich mal, diese Dom, Ring, Sonne, Schien, das will keiner mehr hören. Am Ende wollen sie es doch alle hören, aber anders verpackt. Also man muss schon irgendwie so um die Ecke denken und das Altbekannte in neuem Gewand darstellen. Und bei den Ballermann-Songs ist es genauso eigentlich. Die Leute wollen eigentlich gar nicht mehr irgendwie Saufen am Ballermann 6 hören, sondern die wollen neue Texte, also das Altbekannte in neuem Gewand. Im Prinzip das, was auch in Köln.
Mehr Message mittlerweile?
Mehr Message und mehr Kreativität. Also je kreativer zum Beispiel eine Wortneuschöpfung ist oder so. Letztes Jahr gab es den Titel Bumsbar. Ne, das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört.
Wir feiern heute die ganze Nacht zusammen, bis die Sonne wieder lacht. Und dann.
Ich finde diese Idee ganz witzig, weil ich dieses Wort einfach an sich sehr witzig finde. Ob man jetzt den Song mag oder nicht, sei mal dahingestellt. Aus professioneller Sicht ist der Song, glaube ich, auch sehr erfolgreich, weil das ein witziges Wort ist, was neu geschöpft wurde sozusagen.
Vom Sound, vom Musikstil ist es ja auch ein bisschen anders. Also wir gehen jetzt mal auf Milieu ein. Ihr habt da eine Quetsch, also ein Akkordeon. Ihr habt, klar, einen Schlagzeuger, einen Bass, eine schöne Akustikgitarre. Bei den Ballermann-Songs ist es eher so mehr auf die 12, ne?
Ja, genau. Das ist schon so, dieser typische Ballermann-Sound ist sehr EDM-lastig, also so elektronische Tanzmusik, sehr harte Sounds und im Kölschen ist es natürlich gar nicht so. Im Kölschen ist noch viel mehr das Handgemachte im Vordergrund und gerade beim Milieu natürlich, wir sind alle auch Musiker, wir spielen alle ein Instrument. Es ist ja oft so, dass die Ballermann-Künstler und Künstlerinnen gar kein Instrument spielen.
Also können die denn singen?
Viele können singen, es gibt aber auch welche, die nicht so gut singen können. Da kann man natürlich technisch heutzutage nachhelfen. Aber ich sag mal, die Großen können tatsächlich auch alle singen, sodass es immer gut auch klingt.
Du hast eben gesagt, kölsche Musik und Ballermann oder Spaß und Partymusik liegt hier und da nicht ganz so weit auseinander. Und es gibt sowieso ganz viele, ja, Ballermann-Künstler, die sich so kölsche Songs geschnappt haben. Also Micky Krause bedient sich grundsätzlich, was heißt grundsätzlich, aber das ein oder andere Mal an einem kölschen Song. Ich glaube Torben Klein, ja, für die Ewigkeit.
Für die Ewigkeit,
ne?
Genau, ja.
Mir fällt bestimmt, wenn ich noch 2 Minuten drüber nachdenke, noch ein bisschen was ein.
Ja, also, Micky Krause hat auch für dich von Fiasko zum Beispiel gemacht.
Ja. Genau. Ja. Also für dich kann jeder im Kölschen mitsingen, ist aber wahrscheinlich in der Ballermann-Version noch viel erfolgreicher gewesen. Ne? Ich kenne keine Zahlen genau, aber...
Ich weiß die Zahlen gerade auch nicht, aber natürlich hat Micky Krause einfach eine viel, viel größere Reichweite als so ein kölscher Künstler, sage ich jetzt mal.
Wie sehr zahlt das denn ein, dass der ja einen kölschen Song auf Hochdeutsch macht? Im Grunde genommen bleibt es der gleiche Song. Er wird dann im Bierkönig, im Megapark, irgendwo am Strand laut und vor allen Dingen nonstop gespielt. Zahlt das ein? Merkt man das als Künstler?
Du meinst
monetär, aber auch so, ja, dass man irgendwann gefragt wird, das ist doch deiner, das ist doch dein Song. Weiß keiner.
Ja, oft sind die Leute, die diese Musik konsumieren, gar nicht so daran interessiert, wer das geschrieben hat, sondern also viele denken, glaube ich, dass Micky Krause die Songs selber schreibt. Ist auch okay. Ich meine, wir als Songwriter arbeiten ja im Hintergrund und wir sind da nicht die Hauptdarsteller. Deswegen ist es okay, wenn viele das nicht wissen. Monetär gesehen muss ich sagen, klar, wenn man jetzt einen großen Hit landet und das viel Streaming generiert und so, das lohnt sich dann schon. Dann kriegt man schon ordentlich über die GEMA dann Tantiemen ausgezahlt.
Wenn denn auf Mallorca sowas passieren würde.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich das Problem. In Mallorca ist die spanische Schwestergesellschaft der GEMA aktiv. Und da gibt's leider immer wieder Probleme. Es ist oft so, dass die großen Veranstalter da, also Megapark, Bierkönig, wie sie alle heißen, da leider auch nicht so konsequent immer die Musikfolgen melden. Das ist in Deutschland ganz anders. Ne? Hier ist die GEMA sehr hinterher, dass
da
das auch passiert.
Bist du gefühlt direkt im Gefängnis, ne?
Ja, im Prinzip schon, ja. Ich weiß nicht genau, was da das Problem ist, aber ich merke schon, dass da viel, viel weniger Tantiemen fließen, als eigentlich fließen sollten, weil die Künstler spielen ja 2-3 Mal die Woche da in diesen Etablissements.
Also du schreibst, du textest, du produzierst, für Micky Krause unter anderem. Du hast am Anfang gesagt, da haben wir noch nicht aufgezeichnet, du darfst mich alles fragen. Es gibt einen Namen, unter dem du textest, produzierst, veröffentlichst, der hat gar nichts mit Mike Krämer zu tun. Das ist so, was ist das, ein Show oder ein Künstlername? Hau den mal raus. Also manchmal liest man den und man denkt sich, was ist denn das für ein Vogel?
Meinst du, welchen meinst du?
Gibt mehrere offensichtlich. Ja. Warum hast du dir die angelegt? Also da steht da nicht Mike Krämer, da steht irgendwas, wo ich mir denke, so, hä? Ach so, Das ist der Mike?
Ja, genau. Es gibt, man kann bei der GEMA sich ein Pseudonym anlegen lassen. So heißt das, glaube ich, genau. Und dann kann man Songs unter diesem Namen veröffentlichen und dann bekommt man trotzdem die Tantiemen. Das mache ich,
Weil es scheiße klingt, dass da Mike Krämer steht.
Ja, also manchmal entstehen so Songs in einer Session, die wir super witzig fanden, aber wo ich so denke, puh, der Text ist wirklich hart. Da möchte ich jetzt nicht mit meinem normalen Namen drin stehen. Und deswegen habe ich mir diesen Namen zugelegt, einfach, genau. Vorher, ich habe den Namen schon länger, vorher war es so, dass wir innerhalb der Band Milieu das Agreement hatten, dass ich nur für Milieu schreibe und wenn ich dann mal einen Titel an andere gebe oder so, dann mache ich das unter einem anderen Namen, einfach damit das irgendwie nicht so die große Runde macht. Ja. Und ja, jetzt habe ich das ein bisschen erweitert.
Und jetzt soll man ja nicht nur meinen, dass die Micky Krauses und Peter Wackels da im Bierkönig, im Megapark und wie diese ganzen Locations heißen, auftreten, sondern auch ja unsere Lieblingskölschen Bands, also Höhner, Funky Marys, Bure, die sind oft da. Also es ist nicht so, dass die sich verschließen davor, ne?
Ja, das ist richtig, auf jeden Fall. Also man muss ja sagen, es gibt, also das Ballermann-Publikum ist sehr, sehr kölsch-affin. Also ich war tatsächlich erst 2021 das erste Mal überhaupt am Ballermann. Also ich habe das bisher noch nie so aktiv miterlebt, weil das, glaube ich, eigentlich eher so nicht die Art und Weise ist, wie ich Urlaub mache und feiern gehe.
Naja, du musst ja mal recherchieren.
Genau, ich habe es natürlich aus beruflichen Gründen habe ich da mal recherchiert. Und wir waren im Bierkönig und da ist mir aufgefallen, dass der halbe Bierkönig im FC-Trikot war. Es ist einfach so und es sind auch einige auf mich zugekommen und gesagt, ey, hier, du bist doch der alte Sänger von Milieu. Das hätte ich nicht gedacht, dass mitten in Spanien auf einer Insel da jemand auf mich zukommt und sagt, hier, du bist doch der Mike. Und daran sieht man, dass da sehr viele Kölner unterwegs sind, die auch sehr kölschaffin sind.
Ja, und wenn dann da die Höhner und wie sie alle heißen auftreten, dann steht so ein Bierkönig auch mal eben Kopf, ne?
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt ist es ja so, du bist ja mal aus einer Band zurückgetreten, um ja, ruhiger zu machen, um weniger auf der Bühne zu stehen. Das hat geklappt, aber weniger? Ich meine, wir hätten mal irgendwie geschrieben oder darüber gesprochen, arbeiten weniger ist nicht, nur du sitzt jetzt mit der Jogginghose am Rechner.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, manchmal ärgert es mich auch, dass mir fällt es total schwer, Nein zu sagen, muss ich sagen. Aber es liegt leider auch daran, oder was heißt leider, es ist ja ein großes Privileg, es liegt daran, dass mir alles, was ich mache, auch total Spaß macht. Also sowohl diese Softwareentwicklung, ist ja natürlich von der Arbeit her was völlig anderes als dieses Kreative. Es macht mir aber alles total Spaß. Ich produziere gerne, ich schreibe gerne Lieder, ich programmiere gerne und alles so zu seiner Zeit. Nur fällt es mir dann schwer, irgendwie zu sagen, boah, das muss ich jetzt mal ablehnen, weil ich habe prinzipiell immer Lust auf alle Projekte und ich halte mir dann immer viel zu viel auf. Und
aber es ist doch auch ein Segen, oder? Also, dass man sich mittlerweile dann so einen Namen gemacht hat, dass dann irgendwie die Partner auf einen zukommen und sagen, Mike, du könntest, müsstest, dürftest nochmal.
Absolut, ne? Absolut, ja. Definitiv, ja. Ich weiß das sehr zu schätzen und bin sehr dankbar, dass ich in dieser Position bin.
Wobei der Unterschied jetzt halt, du hetzt jetzt nicht mehr von Bühne zu Bühne rein in den Bus. Das ist es wahrscheinlich, was dir mehr Freiheit oder mehr Zeit gibt, oder?
Genau, ja. Und auch diese Probetermine. Es ist ja, wenn man in der Band ist, wie du schon vorhin gesagt hast, ist es ja nicht nur auf der Bühne stehen, sondern man bereitet super viel vor, man hat Technikproben, man muss sehr viele Dinge besprechen. Jetzt zum Beispiel, die Jungs machen im Herbst eine Deutschlandtour.
Das, ich glaube, die erste, ne? Oder?
Die erste Deutschlandtour, ja. Die ist schon seit vielen Jahren im Gespräch. Wir wollten es auch schon eigentlich 2020 machen und dann kam Corona, dann war, oder 21 wollten wir es, glaube ich, machen und dann war klar, dass es nicht stattfinden wird. Genau, also das ist einfach, die Jungs planen das selber. Es ist super aufwendig, sowas zu planen. Das ist total zeitintensiv und ja, man trifft sich einfach oft. Man sieht sich eigentlich öfter, als man die eigene Familie sieht. Mhm. Ohne, dass die Leute da draußen was davon mitbekommen.
Hat er die Familie längst schon gesagt, wie oft ist denn mittlerweile der Papa zu Hause? Weil ich gehe davon aus, dein Studio ist irgendwo nahe des Zuhause oder im Keller.
Ja, fast. Also wir haben ein schönes Häuschen in Höhenhaus und da ist vorne eine kleine Einliegerwohnung drin. Die haben wir bisher eigentlich immer vermietet und dann haben wir irgendwie vor 2-3 Jahren gesagt, komm, das benutze ich als Studio, dann habe ich da meine Ruhe, dann habe ich das Ganze ausgebaut und da ist dann mein Studio. Ich habe einen eigenen Eingang, es ist alles komplett getrennt und wenn die Kinder sich drüben zoffen, dann kriege ich das weg. Zum Glück nicht mit.
Ich schnapp genau. Mir die Gitarre und bin weg.
Genau.
Gab es mal so Situationen, dass die Family gesagt hat, sag mal, Papa, jetzt reicht's mal, hau mal wieder ab, geh mal wieder ins Studio. Du warst doch jahrelang nicht da. Nein, Spaß.
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist schon so, dass ich eher zu viel im Studio wieder rumhänge und die Kinder dann sagen, ey Papa, du wolltest doch mit mir was spielen. Und dann ja, muss ich natürlich auch gucken, dass ich das alles unter einen Hut bekomme.
Hast du noch Träume oder Ziele, musikalische, als Produzent? Oder sagst du, naja, Milieu, das Kapitel mehr oder weniger, ist abgehakt, zumindest mal auf der Bühne. Jetzt bin ich so ein bisschen Produzent, aber ich könnte mir vorstellen, dass.
Oh, ich kann mir eine ganze Menge vorstellen. Ich habe ganz viele Träume. Ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren die große Ehre gehabt, sehr viele super nette und gute Songwriter kennenzulernen, unter anderem Leute, die auch für Helene Fischer und so schreiben, also wirklich große Songwriter, und wir sind jetzt so eine kleine Gemeinschaft geworden, wir sind auch wirklich sehr eng befreundet und wir haben so den gemeinsamen Traum, dass wir vielleicht mal eine Kreativküche zusammen gründen, sodass wir alles unter einem Haus haben, Songwriting, Studio und vielleicht sogar Booking, da habe ich ja dann auch durch die Software einen guten Zugang zu und so, dass man die Kräfte bündelt und sich zusammentut.
Also ein Netzwerk gibt es ja sowieso, aber ihr würdet euch wünschen, noch enger zusammenzurücken quasi.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, genau. Also ich muss sagen, zusammen macht es immer mehr Spaß als alleine.
Denn nur zusammen sind wir auch fast erlovend, ne?
So ist es, genau.
Singen die Domstimmer. Ich hatte vor einigen Wochen Michael Kuhl hier im Podcast, den früheren Frontmann von Kuhl und The Gang, auch hier ein überragender Musiker, der spielte ja alle Töne dieser Welt auf seiner Trompete hoch und runter. Und den hatte ich damals auch gefragt, Michael, komm, sag doch mal, wie oft wurdest du gefragt, möchtest du Frontmann dieser, jener oder der anderen Band werden? Und er sagte, ja, er kriegt regelmäßig diese Anfragen. Jetzt hast du mehr oder weniger ein anderes Schicksal. Du hast ja klipp und klar gesagt, gesundheitlich geht das nicht. Gibt es trotzdem ja Menschen oder Musiker, die sagen, Mike, würdest du noch mal zu uns nach vorne kommen? Wir haben da wird uns jetzt bald was wegbrechen.
Also, ja, tatsächlich habe ich ein paar Mal diese Anfragen bekommen. aber die musste ich immer höflich ablehnen, weil, also insbesondere bei Bands, die im Karneval agieren, ist natürlich immer dasselbe Szenario. Die wollen natürlich viel spielen und die meisten Auftritte finden in den 2 Monaten statt, wo halt diese Session ist. Und das ist für mich und meine gesundheitliche Situation einfach nicht kompatibel. Deswegen,
also denkt man kurz drüber nach oder sagst du, ne, Leute, das ist einfach das Gleiche in Grün oder ja. Das ist einfach nur eine andere Band. Darüber hinaus kann ich der anderen Band nicht sagen, ich bin raus und mache jetzt Musik mit Band Schnubbede Frappe, weiß ich nicht.
Genau, also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Für mich ist klar, dass das nicht stattfinden wird. Und wenn das stattfinden sollte, dann natürlich nur mit Milieu. Der Zug ist natürlich jetzt abgefahren, aber ich könnte das auch niemals mit meinem Gewissen vereinbaren, dann auf einmal Frontmann von einer anderen Band zu werden. Das wäre völlig Banane. Genau, aber ich meine, ich habe tatsächlich auch noch ein Solo-Projekt zum Beispiel, wo ich einfach selber in meinem Tempo Songs schreibe und aufnehme, aber damit trete ich zum Beispiel gar nicht auf. Das ist einfach nur so ein Streaming-Ding, das mache ich aus Spaß, einfach um Songs zu schreiben und wenn ich mal Zeit habe.
Ich glaube, davon hast du mir Anfang oder ich sage jetzt mal Mitte der Pandemie mal erzählt.
Ja,
wie heißt es genau?
Take Off and Fly, also die englischen Worte alle zusammen in einem. Kann man auch bei Spotify finden. Ich habe jetzt schon mittlerweile irgendwie 10 Songs draußen oder so. Ich mache das halt immer so, wie es gerade passt. Dann veröffentliche ich was. Ich habe auch ein kleines Musiklabel gegründet, aber nur für mich selber sozusagen. Also jetzt nichts Großes, mit dem ich irgendwie größere Pläne habe, zumindest im Moment.
Hast du nicht mit dem Kollegen Ben Randerath auch mal irgendwie so ein kleines Projekt gehabt?
Ja, genau. Lesser the Sun hieß
es. Lesser the Sun, ja.
Genau.
Habt ihr schon wieder ad acta gelegt oder ist das das nächste Projekt, was so mitschwingt irgendwo?
Ja, das ist leider auf eins gelegt, weil der Ben Papa geworden ist und dann erstmal andere Prioritäten hatte und das war dann einfach schwierig, dass wir uns getroffen haben oder dass wir konnten uns dann nicht mehr sehen sozusagen erstmal eine lange Zeit und dann habe ich gesagt, für mich ist es entspannter, wenn ich das in meinem eigenen Tempo auch machen kann und wenn ich dann abends um 10, wenn die Kinder schlafen, dann nochmal Lust habe, irgendwie einen Song zu schreiben, dann gehe ich halt ins Studio und dann bin ich so ein bisschen unabhängiger, wenn ich das alleine mache.
Da hört jemand auf, will nicht mehr so in diesem kölschen Wahnsinn Musik machen, weil er sich rausnehmen will und dann zählt er mir hier 10 bis 15 Projekte. Das ist schon verrückt.
Aber alles ohne Druck halt. Ja. Das Wichtige ist halt, natürlich gibt's immer mal wieder Druck, so gerade was diese Produktion angeht, da sagt dann die Plattenfirma, ey, das muss aber morgen um 10 Uhr abgegeben sein. Da habe ich dann auch Druck natürlich, aber es ist schon eine andere Art von Druck und ich kann halt generell alles in meinem eigenen Tempo machen. Das ist schon sehr wichtig. Ich bin jetzt nicht daran gebunden, ich muss um 10 Uhr bei der Probe sein und die geht immer bis 14 Uhr und danach müssen wir noch den Pressetermin wahrnehmen und du weißt, was ich meine.
Wo sehen wir dich demnächst mal auf einer Bühne? Wo darfst du mal dabei sein? Wo darfst du noch mal unterstützen? Gibt es irgendwas, wo wir uns auf Mike Krämer mit deiner Gitarre und am Mikro, wo wir uns freuen können?
Ich glaube, im Moment ist tatsächlich noch nichts geplant. Ich sage dir natürlich gerne Bescheid, wenn da was hinzukommt, aber es ist im Moment nichts geplant.
Das heißt, bei größeren Konzerten, bei Milieu, wärst du dabei, mal?
Da bin ich auf jeden Fall als Gast dabei, definitiv. Also wer dann mit mir eine Limo an der Bar trinken möchte, der kann das sehr gerne machen. Ob die Jungs mich da nochmal auf die Bühne holen, da will ich mich nicht einmischen. Das ist deren Entscheidung, das überlasse ich natürlich denen. Da habe ich auch kein Mitspracherecht. Würde mich natürlich freuen, wenn sie das mal machen, aber es ist auch völlig okay, wenn sie es nicht machen sollen.
Er strahlt, es geht ihm gut, er hat viel zu tun, der Kühlschrank ist voll und das ist die Hauptsache. Ich bedanke mich bei Mike Krämer, Tausendsasser, Musikproduzent, Musiker. Hast du noch was hinzuzufügen?
Aber alles nicht so richtig.
Aber alles nicht so richtig. Danke, Mike Krämer, dass du hier in dieser Folge Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast warst.
Ja, danke für die Einladung.
Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast mit Dominik Becker.